Hören Sie Stern-Podcast.
Jahrgang 2022, Folge 50. Fürchtet euch nicht. Von Walter Wüllenweber aus Stern Nummer 52 vom 22. Dezember 2022. Gelesen von Florian Eib. Fürchtet euch nicht vor radikalen Veränderungen. So lautete einst die Weihnachtsbotschaft. Sie ist heute so aktuell wie nie. Sie saßen zusammen, als ob nichts passiert wäre. Plötzlich tauchte aus dem Nichts diese Gestalt auf, dieser Engel. Um ihn herum leuchtete alles. Klar hatten die Hirten Angst. Und wie? Sie fürchteten sich sehr, heißt es im Lukas-Evangelium. Darum sagte der Engel, was Engel in der Bibel immer sagen, wenn sie erscheinen: Fürchtet euch nicht. Die Begründung, die den Hirten die Angst nehmen sollte, lautete jedoch nicht: Ganz ruhig, nichts passiert, alles bleibt wie gehabt. Der Engel verkündete das exakte Gegenteil. Euch ist heute der Heiland geboren. Gott wird Mensch. Das ist die spektakulärste Maßnahme, die man sich denken kann. Im Klartext bedeutete es: Von jetzt an wird alles anders. Nichts bleibt, wie es ist. Und diese radikale Veränderung ist gerade kein Grund zur Furcht, sondern zur Hoffnung. In der Weihnachtsgeschichte bedeutet Umbruch Verheißung. Dieser Teil der frohen Botschaft ist in der deutschen Gesellschaft nicht vollständig angekommen. Die vergangenen Jahre, vor allem das nun zu Ende gehende, waren eine Zeit des Wandels. Die meisten wissen, das war erst der Auftakt. Die wahren Umwälzungen kommen erst noch. Die Deutschen reagieren wie die Hirten. Sie fürchten sich vor dem Unbekannten. Nach fast 3 Jahren Pandemie, nach 10 Monaten Krieg in der Ukraine, mitten in einer Rekordinflation und einer akuten Gaskrise stehen auf den Wunschzetteln in diesem Jahr ganz oben Ruhe, Normalität, Langeweile. Liebes Christkind, ich will mein altes Leben zurück. Doch das wird nicht unter dem Tannenbaum liegen. Neben der Liste der unerfüllten Wünsche liegt die sehr lange Liste der unerledigten Aufgaben dieser Gesellschaft. Manche Punkte stehen schon so lange darauf, dass sie noch mit Schreibmaschine getippt wurden. Das ungerechte Bildungssystem, die bröselnden Brücken und Straßen, die wachsende Ungleichheit, die Abhängigkeit von verbrecherischen Rohstofflieferanten, der peinliche Zustand der Bundeswehr, die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung. Jedes einzelne dieser Themen erfordert eine eigene Zeitenwende. Doch das drängendste aller Probleme ist die bereits begonnene Klimakatastrophe. Ein Leben im bisherigen Stil ist keine Option. Die Transformation zu einer nachhaltigen Wirtschaft und Gesellschaft duldet keinen Aufschub, keinen Kompromiss. Wie viel Mühe wir uns geben, ob wir besser sind als andere oder die Stimmung in der Regierungskoalition, alles zweitrangig. Bei der Klimakrise gibt es den einen objektiven Maßstab, der zählt: die CO2-Konzentration in der Atmosphäre und der daraus resultierende Temperaturanstieg. Mit dem Klima kann man nicht verhandeln. Schon in den 1960er und 70er Jahren wurde die Erderwärmung intensiv erforscht. Vieles, was befürchtet wurde, ist bereits eingetreten. Das macht Angst. Vor allem den Jüngeren, denn ihre Zukunft steht auf dem Spiel. Das Wissenschaftsmagazin The Lancet hat weltweit 10.000 Menschen zwischen 16 und 25 Jahren befragt. 75% haben Angst vor der Zukunft. 56% sind sogar überzeugt, dass die Menschheit dem Untergang geweiht ist. Angst blockiert die Lösung. In Angst sinkt unser IQ nachweisbar, sagt Maren Urner. Wenn wir Angst haben, sind wir dümmer. Urner ist Neurowissenschaftlerin und Professorin für Medienpsychologie an der Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft in Köln. Fürchtet euch nicht. Ist also keine biblische Beruhigungsfloskel, sondern eine wissenschaftlich untermauerte Überlebensstrategie. Viele Mechanismen, die auf den Einzelnen zutreffen, lassen sich auf die Gesellschaft übertragen. Die Gesellschaft besteht aus vielen Gehirnen, sagt Urner. Die Funktionsweise des Gehirns erklärt auch die Schwierigkeit fundamentaler Verhaltensänderungen. Bestehende Gewohnheiten an neue Gegebenheiten anzupassen, bedeutet für das Hirn weniger Aufwand, als komplett neue Verhaltensweisen zu erlernen. Wer sich regelmäßig mit Schokolade belohnt, kann diese leichter durch Möhren ersetzen, als ganz auf Belohnungen zu verzichten. Eine komplette Ernährungsumstellung erfordert hingegen viel Energie. Selbst wenn der Verstand begriffen hat, dass die Maßnahme notwendig ist. Nach demselben Prinzip kann es eine Mehrheit in Deutschland akzeptieren, demnächst mit einem E-Auto zu fahren und dabei ein Tempolimit von 130 Kilometern pro Stunde einzuhalten. Das ist die Möhre. Aber noch weit entfernt von einer Mobilitätswende, bei der eigene PKW nicht mehr die erste Wahl, sondern die letzte Wahl des Verkehrsmittels sein muss. Echte Verhaltensänderungen sind anstrengend. Aber wenn es gelingt, wenn wir etwas Neues lernen, feiert unser Gehirn das, dann wird das Belohnungssystem aktiviert, sagt die Neurowissenschaftlerin Urner. Nichtwissenschaftler nennen das Glück. Um Veränderungen nicht als Last, sondern als Lust zu empfinden, müssten einzelne Menschen wie auch Gesellschaften in den Neugiermodus schalten. Neugier muss unsere neue Gewohnheit werden, sagt Urner. Wer jedoch häufig Rückschläge erfährt, traut sich Veränderungen irgendwann nicht mehr zu. Es ist ein bekanntes Phänomen der Psychologie. Erlernte Hilflosigkeit. 1967 machte der Psychologe Martin Seligmann ein Tierexperiment. Durch den Boden eines Hundekäfigs schickte er leichte Stromstöße. Nicht schmerzhaft, aber unangenehm. Darauf sprangen die Hunde einer ersten Testgruppe über einen Zaun aus dem Käfig. Dann setzte Seligmann eine zweite Gruppe hinter einen unüberwindbaren Zaun. Diese Tiere versuchten gar nicht erst, den Schocks zu entkommen, selbst dann nicht, als der Zaun wieder durchlässig war. Sie blieben winselnd liegen. Die Hilflosigkeit wurde zum erlernten Verhalten. Diese resignierte Haltung hat sich in der Gesellschaft breit gemacht. Da kann man sowieso nichts machen. Wie soll das gehen? Das klappt doch nie. Wir erleben eine Pandemie der erlernten Hilflosigkeit, sagt Maren Urner. Dafür sind jedoch nicht nur die aufgeschobenen Reformen der vergangenen Jahrzehnte verantwortlich. Die Wahrnehmung der Realität spielt eine entscheidende Rolle. Der Publizist Matthias Hawkes nennt es den immer Schlimmerismus. Für die meisten von uns beginnt der Tag mit dem Morgengrauen. Nachrichten über Katastrophen, Kriegstote, Verbrechen und Regierungskrisen. Vor einem Jahr vermeldete der Radiowecker die tägliche Zahl der Covid-Toten. Inzwischen ist Corona weniger gefährlich und wurde von anderen Katastrophen aus den Nachrichten verdrängt. Gerade Qualitätsmedien sehen ihre Aufgabe darin, den Finger in die Wunde zu legen und berichten vorzugsweise über das Misslingen, weniger über das Gelingen. Die Summe der eigentlich korrekten, negativen Meldungen erzeugt zusammen ein falsches Bild. Alles wird immer schlimmer. Die sozialen Medien potenzieren diesen Effekt, denn ihre Algorithmen verbreiten ausgedachte und verfälschte Horrorgeschichten mit höchster Priorität. Die erlernte Hilflosigkeit ist in Teilen also eine eingeredete Hilflosigkeit. Das trifft besonders auf Deutschland zu. Noch im Frühsommer galt die Vorstellung, ohne russisches Gas den Winter zu überstehen, als realitätsferne Spinnerei, aus der in diesem Winter Realität werden könnte. Als zu Beginn der Corona-Pandemie chinesische Behörden die gesamte Bevölkerung der Millionenstadt Wuhan in den Lockdown schickten, schrieb der Stern, Deutschland wäre niemals in der Lage, eine Provinz mit mehr Einwohnern als Spanien unter Quarantäne zu stellen. Wenige Wochen später bewiesen 83 Millionen Menschen, wie sehr wir sie unterschätzt hatten. Die Entwicklung eines Impfstoffes gegen ein vollkommen neues Virus dauert normalerweise mindestens ein Jahrzehnt. Die Firma BioNTech aus Mainz schaffte das in 11 Monaten. Über die Jahrzehnte haben die Deutschen immer wieder die Ärmel hochgekrempelt. Wissenschaftlerinnen und Ingenieure, Beamte und Politikerinnen. Es wurden beeindruckende Fortschritte errungen. Die Wasserqualität in Flüssen und Seen und die Schadstoffbelastung der Luft erzählen beachtliche Verbesserungsgeschichten. Seit der Wiedervereinigung sinkt die Zahl der Straftaten in Deutschland kontinuierlich, obwohl so viele Menschen hier leben wie nie zuvor. Wir leben im sichersten Deutschland aller Zeiten. Das Land hat die Wiedervereinigung gestemmt und die Massenarbeitslosigkeit besiegt. Von wegen, alles wird schlechter. In weiten Teilen der Welt gibt es keinen Grund, sich hilflos zu fühlen. Die vergangenen Jahrzehnte waren die beste Phase in der Geschichte des Homo sapiens. Noch nie waren die Menschen so gesund, so gebildet, so reich und so frei wie heute. In den 1960er Jahren starben von 1000 Menschen jährlich etwa 50 an Hunger. Heute noch einer, alle 2 Jahre. Ein Rückgang um 99%. Mehr als ein Viertel der Kinder musste in den 1960er Jahren Vollzeit arbeiten, um zu überleben. Heute noch 10%. Damals lebten 2/3 aller Erdenbürger in absoluter Armut. Heute weniger als 10%. Jesus starb vermutlich im Alter von etwa 30 Jahren. Auch ohne Kreuzigung entsprach das der durchschnittlichen Lebenserwartung zu jener Zeit. Heute beträgt sie weltweit 73 Jahre. Zu Zeiten Jesu starb 1/3 aller Kinder im ersten Lebensjahr. Heute sind wir bei unter 3%. Allein in den vergangenen 20 Jahren hat sich die Kindersterblichkeit halbiert. Die jüngste Vergangenheit war rosiger, als es vielen bewusst ist. Das bedeutet jedoch nicht zwangsläufig, dass sich der positive Trend fortsetzen wird. Vor dem Ukraine-Krieg sank die Zahl der Kriegstoten weltweit deutlich. 2020 war die Wahrscheinlichkeit, bei Kriegshandlungen getötet zu werden, etwa 7-mal geringer als in den 1970er Jahren. Es gibt keine gesicherten Zahlen über die Todesopfer beim Krieg in der Ukraine, sagt Christian Mölling, Militärexperte bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Darum können wir noch nicht einschätzen, wie sehr sich die Statistik insgesamt verschlechtert hat. Sicher ist aber, dass wir durch den Krieg in eine neue Phase militärischer Auseinandersetzung geraten. Das kann die positive Entwicklung auch längerfristig umkehren. Der Krieg in der Ukraine ist nur ein Beispiel für eine Entwicklungskurve, die in die falsche Richtung zeigt. 2016 verständigten sich die Vereinten Nationen auf 17 Nachhaltigkeitsziele, die bis 2030 erreicht werden sollten. Nach Jahrzehnten des Fortschritts in nahezu allen Bereichen hatte sich die Weltgemeinschaft ehrgeizige Ziele zugetraut. Doch 6 Jahre später liegen wir nicht im Plan. Die Corona-Pandemie und der Krieg in der Ukraine sind 2 plausible Entschuldigungen für Mutlosigkeit, doch der Fortschrittseifer der Weltgemeinschaft war schon vorher erlahmt. Lange blieben die Errungenschaften in der schmerzfreien Zone, wie etwa beim Bau von Windrädern. Natürlich werden sie zuerst dort aufgestellt, wo sie niemanden stören. Inzwischen sind die konfliktfreien Flächen zugebaut. Doch um die Energiewende zu schaffen, müssen wir die Zahl der Anlagen vervielfachen. Solche Konflikte sind nur ein Grund, warum die UN in ihrer Jahresbilanz dem Nachhaltigkeitsziel Nummer 13, Maßnahmen zum Klimaschutz, den Status Alarmstufe Rot geben musste. Die immensen Menschheitserfolge des letzten halben Jahrhunderts wurden vielfach durch eine Intensivierung bekannter Strategien erreicht. Mehr medizinische Forschung, mehr Bildung, mehr Nahrungsmittelproduktion, mehr Wirtschaftswachstum, mehr vom selben. Die Klimakrise erfordert jedoch vor allem Änderungen. Nicht mehr, sondern anders. Andere Energieerzeugung, andere Mobilität, andere Ernährung, andere Produktionsweisen, andere Landwirtschaft, andere Verteilung des Reichtums. Unser aller Leben muss sich drastischer verändern als das der Hirten in der Bibel, fundamentaler als das der DDR-Bürger nach der Wende. Und das alles unter enormem Zeitdruck. In Ministerien, Stadtverwaltungen und Vorstandsetagen wird derzeit fieberhaft am Umbau, mitunter auch an kleinen Revolutionen, gearbeitet. Deutschland ist nicht untätig. Manchen ist das Veränderungstempo sogar schon zu hoch. Doch der objektive Maßstab, der CO2-Ausstoß, zeigt unbestechlich: Es reicht nicht. Wir müssen noch viel schneller werden. Bei der Transformation geht es indes nicht nur um Psychologie. Genauso wichtig sind Interessen. Reedereien, Zement- und Stahlwerke, Automobilhersteller oder Fluggesellschaften haben lange Zeit viel Geld mit Geschäftsmodellen verdient, bei denen die Schäden fürs Klima in den Bilanzen nicht auftauchten. Wenn man einen Missstand beseitigen will, muss man sich stets mit denen anlegen, die bislang von dem Missstand profitiert haben. Und die wehren sich. Denn Fortschritte für die Allgemeinheit produzieren auch Opfer. Braunkohlekumpel, Hersteller von Auspuffanlagen, Eigenheimbesitzer, in deren Nachbarschaft eine Hochspannungsleitung gebaut wird. Die Verbesserung für viele schadet mitunter Einzelnen. Unsere Gesellschaft fällt es generell schwer auszuhalten, wenn es Opfer gibt. Um Härten für Einzelne auszuschließen, gehen wir lieber den Feigenweg. Aufschub der dringend notwendigen Transformation. Aber auch dabei gibt es Opfer. Künftige Generationen. Interessen auszuhandeln ist Alltag in einer Demokratie. Sie lebt von der Überzeugung, dass sich die Klugheit der Mehrheit gegen Partikularinteressen durchsetzt. Doch in der deutschen Demokratie ist dieser Mechanismus gestört. Vor einem Jahr forderte eine Mehrheit der Deutschen eine Impfpflicht, doch der Bundestag wagte es nicht, sich gegen eine laute Minderheit durchzusetzen. Die Mehrheit will ein Tempolimit, einen früheren Kohleausstieg, höhere Steuern für Reiche und längere Laufzeiten für Atomkraftwerke. Egal, was man über diese Themen denkt, unter dem Strich steht die Feststellung, die Minderheit setzt sich regelmäßig durch. Herrschaft der Minderheit bei mangelhaftem Mehrheitenschutz. Das liegt nicht nur an der sehr erfolgreichen Lobbyarbeit diverser Interessenverbände in Berlin und Brüssel. Eine entscheidende Rolle spielt der Siegeszug einer eigentlich segensreichen Entwicklung. Individualismus. Du bist nichts, dein Volk ist alles, heißt es bei den Nazis. Diesen menschenfeindlichen Irrsinn haben wir Gottlob hinter uns gelassen. Doch nun sind wir auf dem Weg zum anderen Extrem. Du bist alles, die Gemeinschaft zählt nichts. Das Individuum hat vor allem Rechte und Ansprüche, aber keine Pflichten. Beim Staat und der Gesellschaft verhält es sich genau umgekehrt. Unsere Gesetze geben kleinsten Grüppchen die Möglichkeit, zentrale Ziele der Mehrheitsgesellschaft wie etwa die Energiewende zu verzögern oder gar aufzuhalten. Jeder Einzelne hat ein Vetorecht, jede kann die Notbremse ziehen und den gesamten Zug aufhalten. Das wichtigste Spielfeld unserer Individualität ist heute nicht die politische Überzeugung, der Glaube oder Vorlieben in Film und Literatur, sondern der Konsum. Du bist, was du kaufst, was du anziehst, was du fährst, wie du den Urlaub verbringst. Leider erweisen sich gerade diese Ausdrucksformen unserer Einzigartigkeit oft als ausgesprochen klimaschädlich. Hinzu kommt unsere Neigung zum Massenindividualismus, zum Kopieren der Vorlieben der anderen. Viel zu viele buchen Individualreisen auf die Galapagos-Inseln, auf den Machu Picchu oder in die thailändische Maya Bay, den Strand aus dem Film The Beach. An den atemberaubendsten Orten der Welt sind die Behörden gezwungen, die Natur mit Straßensperren und Verboten vor unserem ungezügelten Individualismus zu schützen. Solch drastische Methoden halten wir in Deutschland für unvereinbar mit unserer Vorstellung von Freiheit. In den letzten Jahren hat sich eine politische Haltung herausgebildet, die Verbote und Verzicht als staatliche Steuerungsinstrumente immer stärker und immer lauter ablehnt, schreibt Philipp Lepenies, Politikprofessor an der FU Berlin, in seinem Buch »Verbot und Verzicht«. Lepenies glaubt, die Abwehrreaktionen gegenüber persönlichen Einschränkungen gefährden die Überlebensfähigkeit der Demokratie. In der Politikwissenschaft werden die Stimmen immer lauter, die mehr Eingriffe des Staates bei der Transformation zu mehr Nachhaltigkeit für unverzichtbar halten. Die Alternativen zu staatlichen Maßnahmen haben wir bereits ausprobiert. Das moralische Dauerfeuer, das an die Einsicht der Menschen appelliert, delegiert die volle Verantwortung an den Einzelnen. Doch der Verzicht auf Reisen, Rasen und Rindersteaks allein bewirkt keine entscheidende Wende, wenn nicht gleichzeitig die Unternehmen ihre klimaschädlichen Geschäftsmodelle drastisch ändern. Auch das Vertrauen in die Regelungskraft des Marktes hat sich nicht ausgezahlt. Lange vermied es die Politik, die Wirtschaft durch strenge Grenzwerte, Vorgaben oder Verbote zur Transformation zu zwingen. Es zeigt sich jedoch, ohne massive staatliche Eingriffe haben die Märkte von sich aus kein Interesse an der Energiewende, der Verkehrswende oder der Agrarwende. Sie verdienen am besten mit ihrem alten Geschäftsmodell. Mehr Konsum und das Erzeugen immer neuer Konsumbedürfnisse. Sowohl moralische Appelle an die Einzelnen als auch das Vertrauen in die Innovationskraft konkurrierender Unternehmen setzen auf Individuallösungen. Wenn überhaupt, ist die Klimakrise jedoch nur in der Zusammenarbeit zu bewältigen. Der Mensch ist als soziales Wesen konstruiert. Das wird auch beim Vergleich mit dem Neandertaler deutlich. Unsere Verwandten sind ausgestorben, obgleich ihr Gehirn so groß war wie das des Menschen und vermutlich ähnlich leistungsfähig. Doch der Mensch nutzt große Teile des Gehirns für das soziale Zusammenleben. Der Neandertaler werkelte für sich allein. Das ist unser entscheidender Vorteil in der Evolution. Kooperation ist seit 300.000 Jahren das Erfolgsrezept des Homo sapiens. Der demokratische Staat ist die kooperative Regelungsinstanz, die wie keine andere dem Gemeinwohl verpflichtet ist. Darum sind in der aktuellen Überlebensfrage staatliche Eingriffe notwendig, auch Verbote. Die wirken unmittelbar und schnell. Neoliberale nennen das Öko-Diktatur. Nur der Staat hat zumindest die Chance, Verhaltensänderungen und Verzicht bei denjenigen durchzusetzen, deren Lebensweise besonders schädlich ist. Der World Inequality Report 2022 zeigt erstmals die Ungleichheit bei der Emission von CO2. In Deutschland emittieren die reichsten 10% pro Kopf fast 6-mal so viel CO2 wie Menschen aus der ärmeren Hälfte der Gesellschaft. Das reichste 1% lebt sogar 20-mal so klimaschädlich. Die kleine deutsche Geldelite ist zugleich auch der Club der Unternehmenseigentümer, die weitgehende Kontrolle über die Produktionsmethoden ausüben. Deutschlands Superreiche müssen also gleich zwei Schalter umlegen, den für das Privatleben und den für ihre Firmen. Die Verzichtsforderung ist daher in erster Linie an die wirtschaftlichen Gewinner zu richten und nicht an diejenigen, die bisher schon verloren haben und aus der Klimakrise erneut als Verlierer hervorgehen könnten, schreibt der Hamburger Soziologieprofessor Sieghard Neckel in einem kürzlich erschienenen Essay. Der Klimawandel zwingt alle zu radikalen Veränderungen. Der Verzicht ist aber auch eine Klassenfrage. Je reicher man ist, desto drastischer wird sich sein Leben ändern müssen. Das ist nicht nur fair, es ist unvermeidlich. Wir sollen uns mit den Reichen anlegen, auf liebgewonnene Gewohnheiten verzichten, Verbote akzeptieren, unsere Wünsche an das Klima anpassen und Wenden in der Landwirtschaft, der Energieversorgung und beim Verkehr vollziehen. Und das alles am besten gestern. Kein schlechter Aufgabenzettel. Klingt nach Mission Impossible. Fürchtet euch nicht. Wir müssen es machen wie die Hirten. Als der Engel sie verlassen hatte, blieben sie nicht wie gelähmt vor Angst sitzen, sondern wurden aktiv. Sie setzten sich in Bewegung und gingen nach Bethlehem, um sich das Kind anzusehen, von dem der Engel berichtet hatte, und verkündeten die frohe Botschaft. Vor einem müssen wir uns tatsächlich fürchten. Stillstand. Wenn wir unser Leben nicht selbst radikal verändern, dann macht es die Klimakatastrophe. Impressum. Stern-Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber Gruner und Jahr, Deutschland GmbH. In 20444 Hamburg. Kontaktdaten Redaktion. Telefon 040 3703 2084. blindenzeitschrift@stern.de. Herstellung: Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen, DZB Lesen. Gustav-Adolf-Straße 7 in 04105 Leipzig. Telefon 0341 7113 120. Fax 0341 7113 125. info@dzblesen.de. www.dzblesen.de. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Brailleschrift im Jahresabonnement zweiwöchentlich als Druckausgabe Stern Zeit Brail und per E-Mail im Brail-Datenformat. DZB Lesen 2022. Danke, Freunde. DZB Lesen wird unterstützt vom Förderverein Freunde des barrierefreien Lesens e.V. Alle Infos unter www.barrierefreies-lesen.de. Spendenkonto Bank für Sozialwirtschaft, IBAN DE 50 8602 0500 0001 8325 01. Big B F S W D E 33 L P, Z.